Wir fahren weiter. Wir haben gesehen, der Heilige Geist ist eine Person. Er sagt von sich, ich. Und wenn die Bibel spricht über den Heiligen Geist, dann ist das ein Kontrast zu einem bösen Geist oder unreinen Geist. Zum Beispiel in 1. Samuel 16, Vers 14, da lesen wir von einem bösen Geist von dem Herrn, der über Saul kam. Gott ist über allem und wenn Menschen sich von ihm wegwenden, kann er eben auch das Böse gebrauchen. Und so war das ein Gericht, das Gott eben zuließ, dass ein Dämon den König Saul belästigte. Ich habe da noch weitere Stellen hinzugefügt, 1. Samuel 18, 10, 2. Chroniker 18, 20. Dort sieht man die Engelwelt versammelt um den Thron Gottes im Jenseits und da erscheint plötzlich der Geist, der ausgehen will und ein Falschprophetie verbreiten will. Und dieser Geist ist Satan. Also, es ist eigentlich klar, dass in der Bibel eben böse Geister oder unreine Geister, den Ausdruck findet man in Markus 1, 26, habe ich auch hier auf dem Blatt vermerkt, sind Personen. Das sind nicht unpersönliche Kräfte. Ja, ist jedem klar, das Geist bedeutet nicht etwas Unpersönliches. Einfach so wie Power, Macht, sondern ist eine Individualität. Und das sehen wir bei Satan, seinen Dämonen in der Bibel. Da gibt es Individualität, Denken und Handeln. Schlagen wir mal auf Apostelgeschichte 19. Und merkt man, das ist doch so komisch, dass ihr Lehrer behaupten, der Heilige Geist ist keine Person. Aber ganz selbstverständlich würden die dann auch akzeptieren, dass böse Geister, dass das Personen sind. Also in dem Wort Geist steckt nicht der Gedanke des Unpersönlichen, sondern gerade des Persönlichen. Schauen wir mal Apostelgeschichte 19, Vers 15. Da ist Paulus in Ephesus. Und da gab es orthodoxe Juden, die Exorzismus betreiben wollten. Und das ist allerdings nicht so gut herausgekommen. Vers 15, der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus zwar kenne ich, und von Paulus weiß ich, ihr aber, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bemächtigte sich ihr und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus ihrem Haus flohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die in Ephesus wohnten. Und Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Ja, sieht man diese Individualität? Der böse Geist sagt, ich. Und er sagt, Jesus kenne ich. Von Paulus weiß ich auch. Das ist nicht eine unpersönliche Kraft, aber eben ein böser, unreiner Geist im Kontrast zu dem Heiligen Geist, der eben ewig ist. Und Engel sind nach der Bibel erschaffene Wesen. So sagt das Kolosser 1, Vers 16. Diese Engel und Fürstentümer, die dort erwähnt werden, das sind Engel, die erschaffen worden sind. Dann besteht natürlich auch ein Kontrast zu den Engeln Gottes, die dienstbare Geister sind. In Hebräer 1, Vers 14 wird gesagt von den Engeln Gottes, sie sind dienstbare Geister, ausgesandt um der Willen, welche die Seligkeit ererben sollen. Aber sie werden Geister genannt, weil sie eben nicht einen materiellen Körper haben wie wir Menschen. Aber es sind Personen. Und man kann auch einen Kontrast sehen zwischen dem Geist Gottes und dem Geist des Menschen. Und der Geist des Menschen, das hat zu tun mit seiner Individualität, eben mit seiner Person. Schlagen wir zum Beispiel auf, ich habe da eine Reihe von Stellen aufgeführt, wo der Geist des Menschen erwähnt wird. Zum Beispiel Esra 1. Da geht es um den Perserkönig Kores oder Kyros. Esra 1,1. Und im ersten Jahr Kores, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist Kores, des Königs von Persien. Und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach. So spricht Kores, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Da heißt es, dass Gott den Geist Kores erweckt hat. Und das hat auch dazu geführt, dass er eine gewisse Gotteserkenntnis bekam und sich bewusst war, dass der Gott Israels, Jahwe, ihm dieses Anliegen ins Herz gegeben hat, dass der Tempel in Jerusalem nach der babylonischen Gefangenschaft wieder aufgebaut werden soll. Aber eben Geist des Menschen, das hat zu tun mit Individualität. Das ist nicht etwas Unpersönliches. Und ich habe vielleicht auch noch speziell zu erwähnen, 1. Korinther 14,14 aufgeführt. Dort sagt Paulus und spricht von meinem Geist. Ja? Das hat mit seiner Person und Individualität zu tun. Und ein Kontrast dazu: ein toter Gegenstand hat keinen Geist in sich, ist keine Person. In Jeremia 10, Vers 14 wird eben über Götzendienst gesprochen und da wird erklärt, ein Götzenbild, eine Statue, hat keinen Geist, ist eben tot. Und das gilt übrigens auch für jeden Computer. Darum ist es so ein Problem, wenn man immer spricht über künstliche Intelligenz. Da ist kein Bewusstsein, kein Ich da. Das ist etwas ganz anderes. Ja? Aber beim Geist, da ist das Ich-Bewusstsein, die Individualität da. Und man kann einen Computer beleidigen, wie man will. Der wird nicht traurig werden. Ja, weil er eben keinen Geist hat. Und in dem Zusammenhang ist es interessant zu sehen, die Parallele zur Dreieinheit des Menschen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 sagt, dass der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Ich war manche Bibelstellen, die sprechen von Körper und Geist, andere von Körper und Seele. Aber manchmal wird das ganz genau aufgeschlüsselt im Detail und dann wird gesagt, wie in dieser erwähnten Stelle, Geist, Seele, Geist und Körper. Und nun ist Folgendes interessant: in 1. Korinther 2 wird eine Parallele gemacht zwischen dem Geist des Menschen und dem Geist Gottes. Ich lese 1. Korinther 2. Es geht um das Geheimnis Gottes und in Vers 10 erklärt Paulus: Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Das ist ein sehr eindrücklicher Ausdruck, die Tiefen Gottes. Also das unerforschliche Wesen Gottes, des allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gottes, das wird da ausgedrückt durch die Tiefen Gottes. Der Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also, im Menschen ist es genau so, unser menschlicher Geist kann durch Hineinblicken, man kann ihm sagen Introspektion, ja, kann er merken, was geht eigentlich in mir vor. Ja? Und wenn jemand sagt, das hast du nicht ehrlich gemeint, bom, ich überlege mir, wie war das? Was habe ich da für Motive gehabt? Wie war mir da zumute? Doch, das war ehrlich gemeint. Nein, das war nicht ehrlich gewesen. Doch, war ehrlich. Ja gut, wer weiß es besser? Der Geist im Menschen kann besser wissen, was im Menschen ist, als jemand von außen. Ja? Und darum wird ja auch in 1. Korinther 4 dann erklärt, dass man Menschen eben nicht verurteilen darf in ihren Motiven, sondern es muss belegt sein durch die Taten. Ja? Dann sagt einer, ja, der ist so und so, der meint das so und so. Ja, aber wo sieht man das konkret an den Taten? Und 1. Korinther 5 sagt, Taten müssen beurteilt werden. Aber die tiefste Gesinnung im Herzen können wir nicht. Eben der Geist des Menschen weiß das. Und nun sehen wir, da wird eine Parallele gemacht zwischen dem Geist Gottes und dem Geist des Menschen. Und da stellt sich die Frage, ja, aber gibt es dann noch weitere Parallelen? Die Seele, das ist ja der Sitz des Ichs. Darum sagt David in Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen, meine Seele, das bedeutet ich. Also, um zu sagen, ich soll den Herrn loben, sagt er, lobe den Herrn, meine Seele. Das ist ich. Da muss man nicht schizophren sein, um mit sich zu sprechen. Ja? Also, es gibt auch Momente, wo man sich irgendwie selber ermutigt. Aber da ist nichts Gespaltenes. Ja? Das macht David. Lobe den Herrn, meine Seele. Und ich sage wirklich, es ist so wichtig, dass ich dankbar bin. Und das auch dem Herrn gegenüber ausdrücke. Gut. Und dann haben wir den Körper und das ist das Einzige, was sichtbar ist in dieser Welt. Niemand hat meine Seele gesehen und meinen Geist auch nicht. Aber meinen Körper sieht man. Und wie ist das? In der Bibel wird immer wieder gesagt, dass Gott, der Vater, die Ratschlüsse gefasst hat zur Erlösung. Und der Sohn hat es ausgeführt in der Kraft des Heiligen Geistes. Und auch wenn es geht um die Erschaffung der Welt. In 1. Korinther 8, Vers 6 heißt es, alle Dinge kommen von Gott, dem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt also, Gott, der Vater, hat die Erschaffung des Universums geplant und der Sohn war es, der es getan hat. Und das in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so sehen wir die Parallele, Seele, der Sitz des Ichs und der Beschlüsse, die wir fassen. Und dann eben der Geist, der erforscht, ja, und begreift. Und dann der Körper, der das auch ausführt und der sichtbar ist. Und so ist der Sohn Gottes in diese Welt gekommen und hat den dreieinen Gott offenbart. Nicht der Vater ist gekommen. Niemand hat den Vater gesehen, aber der Jesus konnte sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 14. Und so ist also die Parallele da, der Geist des Menschen, der Geist Gottes, die Seele des Menschen, Gott der Vater und der Körper, Gott der Sohn. Und jetzt versteht man auch besser 1. Mose 1, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und das sagt er im Plural, in der Mehrzahl. Lasst uns. Zu wem spricht er? Ihr Lehrer würden sagen, er spricht zu den Engeln. Wie bitte? Gott stellt sich auf die gleiche Ebene wie Engel. Und sind Engel Schöpfer? Nein, nur Gott ist der Schöpfer. Darum kann das Wort, das hebräische Wort bara, das im ersten Satz der Bibel vorkommt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, das Wort bara wird nie für Menschen gebraucht. Nur für Gott. Also im Deutschen ist das anders, aber bara, das ist für Gott, lasst uns Menschen schaffen. Menschen machen. Und dann heißt es eben, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Ich schlage auf, 1. Mose 1. Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Vers 27, und Gott schuf, und das ist bara, den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Ah, nicht im Bild der Engel, im Bild Gottes. Und wenn Gott sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, dann meint Gott in unserem, in Gottes Bild. Also ist eine Pluralität in der Gottheit da. Und natürlich, Elihu sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht. Das war korrekt. Weil der Geist Gottes da auch eingeschlossen war in lasst uns Menschen machen, in unserem Bild. Aber der Sohn Gottes auch. Und der Vater, der die Pläne gefasst hat, auch. Also hat das eben damit zu tun, dass Gott den Menschen als eine Dreieinheit erschaffen hat. Die Tiere haben das nicht. Der Affe hat eben zwar eine Seele, sagt die Bibel, aber keinen Geist. Und darum hat man noch nie einen Affen im Zoo gesehen, der die Hände gefaltet und gebetet hat. Es gibt keine religiösen Affen, weil bei den Tieren auch kein Gottesbewusstsein da ist. Und dazu braucht es den Geist des Menschen. Und so ist also deutlich, diese Dreieinheit hat zu tun mit dem, dass der Mensch in Gottes Bild geschaffen ist. Es ist ein Abbild, nicht wahr? Denn wir sind nicht drei Personen, ja? Aber es ist ein Abbild von dieser Dreiheit in der Gottheit, ja?
Bei Noah, Arche, sagt er nicht der Lebensgeist, alle Tiere, die einen Lebensgeist haben?
Ja, bei Noah wird von einem Lebensgeist gesprochen, aber es ist nicht das Wort Ruach.
Aha, nicht Ruach.
Nein, sondern es ist ein Lebenshauch.
Ah, Lebenshauch.
Ja. Genau, sehr gute Frage. Ja, man muss die Sache sofort klären, sonst sagt man im Nachhinein, ja, hat das einfach nicht erwähnt, ja, genau. Ja, und dann weiter, Offenbarung 22, Vers 17, da lesen wir ganz am Schluss der Bibel, es geht um den Heiligen Geist und die Gemeinde, die Braut Christi. Und da heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Der Heilige Geist sagt zu Jesus Christus, komm. Was leitet sich daraus ab? Der Geist Gottes spricht zum Sohn. Es könnte ja jemand sagen, ja, der Heilige Geist, das ist einfach göttliches Wesen und es ist quasi eine Person, die mal eben als Geist oder mal als Vater, mal als Sohn erscheint. Nein, es sind drei verschiedene Personen, die kommunizieren. Ja? Also der Geist sagt zum Sohn, komm. Und in Galater 4, Vers 6 heißt es, dass der Geist in unseren Herzen ruft, aber Vater. Der Geist spricht zum Vater. Der Geist spricht zum Sohn, der Geist spricht zum Vater. Wir haben auch, der Vater spricht zum Sohn. In Hebräer 1. Da muss man, um den Zusammenhang zu haben, lesen ab Vers 5, wo es von Gott heißt, von Gott, dem Vater. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, also Gott der Vater, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Also sehen wir, der Vater spricht zum Sohn und sagt, dein Thron, o Gott. Der Vater spricht den Sohn an mit, o Gott. Und ich wollte jetzt ganz speziell auf Vers 10 kommen. Und, es ist aber klar, der Vater spricht zum Sohn. Und, du Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Also, der Vater spricht den Sohn an mit Herr, ohne Artikel. Das heißt, der Vater spricht den Sohn an mit Jahwe und sagt, du Herr hast im Anfang die Erde gegründet. Der erste Bibelvers, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist ganz klar, der Sohn war da am Erschaffen. Und der Vater sagt das von dem Sohn, du hast das damals gemacht. Und du wirst auch das Universum auflösen. Aber du bleibst. Ja, also da sehen wir diese Kommunikation von Personen in der Gottheit. Jetzt kommen Schlaumeier auf den Plan. Die sagen, nein, das hat nichts zu tun mit einer Person. Das ist einfach so ein Stilmittel der Personifikation. Zum Beispiel in Zacharja 9,9 heißt es doch, freue dich, Tochter Zion, jauchze laut, Jerusalem. Ja, wie? Jerusalem wird angesprochen, aber als Tochter bezeichnet. Also wie die Stadt Jerusalem wird personifiziert als eine Frau. Ja, das ist etwas, was man nennt rhetorisches Stilmittel, das man insbesondere verwendet in Gedichten, in Liedern, also überhaupt in lyrischen Texten. Lyrische Texte sind in künstlerischer Sprache verfasste Texte. Und Zacharja 9, das ist Poesie. Tochter Zion, oder auch alles poetisch, Jesaja 47 spricht über die Jungfrau Tochter Babel. Also die Stadt Babel wird personifiziert als eine Frau. Aber niemand glaubt, dass die Stadt Babylon, dass die ein Ich-Bewusstsein hat und denkt, handelt und fühlt. Das ist eben dieses Stilmittel der Personifikation. Oder in Richter 9, Vers 8, da finden wir die berühmte Fabel, wo Jotam von einem Olivenbaum spricht, der reden kann, ja, und der aber nicht König werden will. Und der Weinstock sagt auch, ich will nicht herrschen über die Bäume. Aber der Dornstrauch, der sagt, ich will König sein. Ein Dornstrauch? Niemand von uns glaubt, dass der Dornstrauch eine Person ist, nicht wahr? Aber das ist dieses Stilmittel. Oder in Sprüche 9, Vers 1 spricht Salomo, auch in einem poetischen Text, über Frau Weisheit, hat ihr Haus gebaut. Ja, das ist eine Frau und die handelt. Das ist eine Person. Nein, die Weisheit ist zunächst mal ein abstrakter Begriff. Und wenn da gesprochen wird über die Frau Weisheit, dann ist das eben eine Personifikation. Genauso wie dann ein paar Verse weiter, Sprüche 9, 13, da spricht Salomo über Frau Torheit. Ja, wer ist Frau Torheit? Ja, das ist eine Personifikation der Torheit. Und dasselbe geschieht mit der Liebe in 1. Korinther 13, Vers 4. Man nennt ja das hohe Lied der Liebe. Nicht zu verwechseln mit dem hohen Lied Salomos. 1. Korinther 13, Vers 4. Und das ist künstlerische, lyrische Sprache. Nicht einfach so Alltagssprache. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Ja, also das ist ja eine Person, die handelt und fühlt. Ja, also, dann könnte man das ja vom Heiligen Geist auch sagen. Nein, das ist eben eine lyrische Personifikation der Liebe. Und das ist ja nicht so, dass durch die ganze Bibel hindurch die Liebe denkt, handelt und fühlt. Nicht wahr? Sondern in einem solchen Text wird eben das so lyrisch beschrieben, wie wirkt sich die Liebe in den Gläubigen aus? Eben durch Langmut. Die Liebe ist langmütig. Indem man gütig miteinander umgeht, ist gütig. Indem man eben nicht eifersüchtig ist auf andere, die mehr können, die Liebe neidet nicht. Und so weiter. Aber von dem Heiligen Geist sehen wir doch die ganze Bibel hindurch, und zwar auch in den Texten, die nicht poetisch sind, dass er denkt, handelt und fühlt. Und das werden wir gleich sehen, wenn jemand denkt, ja, da sind aber noch viele Stellen, wie kommen wir da noch in 20 Minuten plus durch? Ja, das ist ein Reservoir, das ich da zusammengestellt habe. Und da habe ich unter drittens dann aufgeführt, der Heilige Geist, das Wort Geist fällt auf dem Blatt, der Heilige Geist hat einen Willen. Wo steht das? Ja, schlagen wir auf, Hesekiel 1. Da sieht Hesekiel den Thronwagen Gottes, also den Thron, der von 4 Cherubim-Engeln getragen wird. Eine ganz eindrückliche Erscheinung. Und da wird der Heilige Geist erwähnt in Hesekiel 1, Vers 12. Da heißt es von den Cherubim: Und sie gingen jedes gerade vor sich hin. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Und Vers 20, gerade zweimal. Es geht also um diese Cherubim, das sind diese lebendigen Wesen, die den Thron tragen und sich bewegen. Daneben gibt es Räder. Vers 20. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie. Dahin, wohin der Geist gehen wollte. Und die Räder erhoben sich neben ihnen, denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Zweimal wird da gesagt, der Heilige Geist wollte. Wo er will. Also er hat einen Willen. Und ich greife gar noch vor. In diesem Abschnitt auf dem Skript habe ich noch 1. Korinther 12, Vers 11 erwähnt. Da geht es um die Wirkungen durch die Wirkungen der geistlichen Gaben in der Gemeinde unter den Gläubigen. Und da steht in 1. Korinther 12, Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Also der Heilige Geist wirkt in jedem Gläubigen wieder anders. Und er teilt die Wirkung aus, so wie er will. Nicht einfach, wie die Menschen wollen. Wie er will. Er hat einen Willen. Und hier Punkt 2, er befiehlt. In Apostelgeschichte 8, Vers 29, das ist die Geschichte mit dem Kämmerer aus Äthiopien. Aber wie beginnt diese Geschichte? Der Heilige Geist spricht zu dem Evangelisten Philippus. Also er kommuniziert. Eine Person zu einer menschlichen Person. 8, Vers 29. Der Geist aber sprach zu Philippus. Tritt hinzu. Das ist ein Befehl. Und schließe dich diesem Wagen an. Der Heilige Geist befiehlt. Und da habe ich noch weitere Stellen. Kapitel 10, Vers 19 in der Apostelgeschichte. 13, 2 haben wir schon gelesen. Der Heilige Geist befiehlt der Gemeinde, sondert mir nun aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und in Apostelgeschichte 16, 6, da war Paulus unterwegs auf der zweiten Missionsreise und da durchzogen sie Phrygien. Ich lese, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist daran gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Der Heilige Geist hindert. Hindert zu reden. Und gleich im nächsten Vers, als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Er erlaubt nicht, das Wort in Bithynien zu verkündigen. Und in 2. Petrus 1, Vers 21, da steht der Wille des Heiligen Geistes in Kontrast zum Willen des Menschen. Das ist eine Stelle über die Inspiration der Bibel. Und da wird Folgendes erklärt. 2. Petrus 1, 21. Denn die Weissagung oder die Prophetie wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Also, das Bibelwort ist nicht das Produkt des Willens des Menschen, von Jeremia, Jesaja, Hesekiel, sondern der Geist Gottes hat die Bibelschreiber getrieben. Übrigens, von dem normalen Gläubigen, sagt Römer 8, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Diese sind Söhne Gottes. Aber hier steht getrieben. In Verbindung mit der Inspiration der Bibel wird ein stärkeres Wort als nur leiten verwendet. Die Bibelschreiber waren nicht nur einfach geleitet, sondern getrieben, sodass sie auch nichts Eigenes und etwa Falsches hätten in den Bibeltext hineinbringen können. Aber das ist der Wille des Heiligen Geistes, der da im Kontrast zum Willen des Menschen steht. Viertens, der Heilige Geist denkt. In 1. Mose 6, Vers 3 sagt Gott vor der Sintflut, mein Geist, Gott sagt mein Geist. Paulus sagt in 1. Korinther 14, 14, mein Geist. Dort ist es der Geist des Menschen. Wenn Gott sagt mein Geist, dann ist es der Geist Gottes. Mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. Das heißt, Gott sagt, ich werde jetzt nicht ewig Gnadenzeit geben, nur noch 120 Jahre und dann kommt das Gericht der Sintflut. Und während dieser 120 Jahren hat Noah gepredigt. Geleitet durch den Heiligen Geist. Und das nennt Gott hier, mein Geist soll nicht ewiglich rechten mit den Menschen. Also der Heilige Geist rechtete mit den Menschen vor der Sintflut während der Gnadenzeit von 120 Jahren. Und rechten bedeutet einen Rechtsstreit mit logischen Argumenten führen. für das Recht einstehen, die Gegenpartei von Schuld überführen. Und so hat Noah gepredigt und der Heilige Geist hat durch ihn gesprochen und die Menschen von ihrer Schuld überführt, damit sie umkehren und gerettet würden und in die Arche gehen sollten. Also der Heilige Geist führt mit logischen Argumenten eben einen Rechtsstreit. In Johannes 16, Vers 8 sagt der Herr Jesus, wenn der Heilige Geist kommen wird, damals noch in der Zukunft, er wird die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführen. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Überführen bedeutet mit einsichtigen Argumenten jemanden dazu leiten, dass er zugibt, ja, das stimmt. Das macht der Heilige Geist. Eine Stromkraft kann nicht überführen. Mit logischen Argumenten. Das geht nicht. Das ist so unsinnig, so etwas zu behaupten. Und das ist kein poetischer Text. Das ist Prosa. Also so, wie man normal spricht. Römer 8, Vers 19, da wird gesagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und es gibt auch solche Momente, wo man irgendwie gar nicht weiß, was soll ich sagen. Und dann heißt es, dass der Heilige Geist uns vertritt im Gebet. Dass er betet an unserer Stelle. Und dann heißt es, dass der den Sinn des Geistes weiß, kann das dann erhören. Der Sinn, das ist das Wort Phronema, das heißt das Denken, das Planen. Sinn ist ein altes Wort im Deutschen, die meisten wissen gar nicht mehr, was das heißt, Sinn. Dann denken Sie vielleicht noch an fünf Sinne. Nein, der Sinn des Geistes, Phronema des Geistes, bedeutet das Denken, das Planen des Geistes. Und in Jesaja 40, Vers 13, das ist dann schon der Hammer. Das Wort Gottes ist ja ein Hammer. 40, Vers 13. Im Zusammenhang geht es um Gottes Macht über die Welt, über alle Völker. Und da steht hier, wer hat den Geist des Herrn gelenkt? Und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihm den Weg der Einsicht kundgemacht hätte? Siehe, Nationen werden erachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt, zum Beispiel Australien. Aber der Geist wird hier vorgestellt als der Verstand, Erkenntnis, Einsicht und Wissen über das Recht verfügt. Und er braucht keinen Berater. Und in Jesaja 11, Vers 2 wird gesagt, dass der Geist Gottes auf dem Messias ruhen wird. Und da wird er genannt der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates, also der Geist der guten Rat gibt, wie man handeln soll. Das kann doch nicht eine unpersönliche Kraft. Der Geist der Erkenntnis. Und dann haben wir bereits gehabt, 1. Korinther 2, Vers 10, er erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Übrigens, bei dem Geist der Weisheit, das wird ja gesagt von Bezalel, dieser Künstler zur Zeit von Mose, dass er mit dem Geist der Weisheit erfüllt war. Und dort geht es darum, dass er handwerklich wusste, wie man diese Dinge der Stiftshütte herstellt. Und zum Beispiel musste er ja den goldenen Leuchter, die Menorah, mit den sieben Armen, ja, musste er herstellen aus einem Talent Gold. Er durfte das nicht gießen, sondern musste das in getriebener Schmiedearbeit mit dem Hammer getriebene Arbeit herstellen. Und Die Arme, die werden im Hebräischen genannt Kané. Das ist ein Rohr. Also bitte, wie macht man das? Einen siebenarmigen Leuchter in getriebener Arbeit und die Arme sind hohl. Könnt ihr nächstes Mal einem Goldschmied fragen, wie er das machen würde? Dann sagt er, ja. Ja gut, ich würde vielleicht einen Bronzekern herstellen und dann rund um diesen Kern herum und dann muss ich das wieder rausziehen. Na ja, wenn es dann schon krumm ist, ist es dann schwierig, aber... Ja, aber der Geist Gottes hat ihm dieses handwerkliche Geschick gegeben, um diese Künstlerarbeit auszurichten. Ja, und in 1. Korinther 2, Vers 10 haben wir gesehen, der Geist Gottes, er erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. In 2. Timotheus 1, Vers 7 wird er genannt, der Geist der Besonnenheit. Und das bedeutet auch, der Geist des gesunden Sinnes. Also der Heilige Geist hilft uns, dass wir vernünftig denken können. Und wir können jedes Mal wissen, wenn wir unvernünftig gedacht haben, dann war es nicht von ihm. Das ist so. Ja, Carmine?
An die Stellenberichtigung, Römer 8, Vers 26 und 27, nicht 8, 19.
Das war?
Das Denken.
Oh ja, vielen Dank. Also ein Schreibfehler. Viertens, der Heilige Geist denkt. Punkt 3, Römer 8, Vers 26. Sehr wichtig. Danke. Das kann bei manchen manchmal das Argument gerade zu Fall bringen. Das steht ja gar nicht da. War als Fantasie. Ich habe schon Fantasie, aber das versuche ich nicht da reinzubringen. Fünftens, der Heilige Geist handelt. Handeln. Das beginnt schon in 1. Mose 1, Vers 2. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde wurde wüst und leer. Und Finsternis lag über der Tiefe. Und dann lesen wir, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dieses Wort, Merachevet, das gleiche Wort wird verwendet in 5. Mose 32, 11 von einem Adler, der über dem Nest der Jungen schützend schwebt. Also der Geist Gottes, der da schwebt über dem Wasser, das bedeutete Schutz für die Erde. Der Heilige Geist schützt. 2. Samuel 23, 2. Da sagt der alte König David, rückblickend auf sein Leben, der Heilige Geist sprach durch mich. Das können wir abschlagen. Wir schlagen ja nicht jede Stelle auf, weil das geht zeitlich nicht. Aber einzelne. Am Ende, das sind die letzten Worte Davids, sagt Vers 1. Und dann bezeugt er in Vers 2, der Geist des Herrn hat durch mich geredet. Und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Gott Israels hat gesprochen. Der Fels Israels hat zu mir geredet. Ein Herrscher unter den Menschen. Also, er sagt, der Geist Gottes hat geredet. Eine Kraft kann nicht reden. Aber der Geist Gottes hat geredet. Und das sagt er dann mit anderen Worten, Vers 3, der Gott Israels hat gesprochen. Wer hat jetzt geredet? Der Geist des Herrn oder der Gott Israels? Der Geist des Herrn ist der Gott Israels. Er ist der Fels Israels. Und weiter, 1. König 18, 12, er kann einen Menschen entrücken, wegtragen. In der Geschichte von Elia wird das gesagt. Jesaja 34, 16, da wird gesagt, dass der Heilige Geist sorgt für die Erfüllung der Prophetie. Da wird aufgerufen, das Wort Gottes zu lesen, das prophetische Wort, und darauf zu achten, wie der Geist Gottes alles zusammenfügt. Das heißt, die Ereignisse dann in der Erfüllung zusammensetzt. Er sorgt für die Erfüllung der Prophetie. Jesaja 63, 11, er bringt Gottes Volk zur Ruhe. Und Hesekiel 2, 2, er stellte Hesekiel auf seine Füße. Und Kapitel 3, mehrmals, 8, 11 in Hesekiel, er hob Hesekiel empor. Und dann, das haben wir schon gesehen, Hesekiel 3, 24, 8, 3, 11, 1, er sprach mit Hesekiel. Matthäus 1, Vers 20 sagt, dass der Geist Gottes den Messias gezeugt hat. Matthäus 4, 1, er führte den Messias in die Wüste, wo er dann versucht wurde. Und in Matthäus 10, Vers 20, Markus 13, Vers 11, da sagt der Herr Jesus, er redet in den Jüngern, in seinen Nachfolgern. Lukas 2, 26 gibt er einen prophetischen Ausspruch an Simeon. Lukas 12, 12 lehrt er, was die Jünger in einem bestimmten Moment sagen sollen. Und sehr wichtig, Johannes 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7, da nennt der Herr Jesus den Heiligen Geist der Sachwalter, Parakletos. Und zwar bedeutet Parakletos Fürsprecher, Advokat, Tröster, Beistand. Und der Jesus sagt, der Parakletos, der Sachwalter, wird an meiner Stelle hier auf der Erde sein. Und er wird weggehen. Er wird ihn vertreten auf der Erde. Johannes 16, Vers 7. Und Jesus Christus wird ja genannt Sachwalter im Himmel. Das gleiche Wort in 1. Johannes 2, Vers 1. Und der Heilige Geist ist der Sachwalter auf der Erde. Oder Advokat. Ich habe noch nie jemanden gefunden, der gesagt hat, ich habe einen Advokaten angestellt für meine Sache. Und übrigens, das ist eine unpersönliche Macht. Wie bitte? Und das ist keine Poesie hier. Ja, Johannes 14, 26, der Herr Jesus sagt, der Heilige Geist kommt und er wird lehren und erinnern. Kann also sogar unser Erinnerungsvermögen kann er eben beeinflussen. Und dann in Johannes 15, 26 und weitere Stellen, die ich angegeben habe, erzeugt von Jesus Christus. Johannes 16, 8 habe ich schon erwähnt, er überführt die Welt von Sünde. Johannes 16, 13, er leitet in die ganze Wahrheit. Er verkündigt die Zukunft. Er verherrlicht Jesus Christus. Und darum stellt er sich irgendwie in den Hintergrund. Obwohl er dem Vater und dem Sohn gleich ist. Aber sein Ziel ist, Christus zu verherrlichen. Und er verkündigt die Botschaft von Jesus Christus. Apostelgeschichte 1,16 sagt nochmals, dass er durch den Mund Davids über Judas eine Voraussage gemacht hat. Apostelgeschichte 2, Vers 4, beim Sprachenreden in Jerusalem, wo die Jünger Fremdsprachen aus drei Kontinenten gesprochen haben. Sprachen aus Asien, Afrika und Europa. Da heißt es, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also er bewirkte die richtige Aussprache. Apophthengomai im Griechischen meint speziell das Aussprechen mit Bezug auf die klangliche Erscheinung. Also die haben perfekt die Sprachen gesprochen, die sie gar nicht gelernt haben. Ohne Akzent, denn es heißt sogar, sie haben die Dialekte gesprochen. Das bewirkte der Heilige Geist. Und Apostelgeschichte 8, 29 habe ich schon erwähnt. Und die zwei weiteren Stellen da auf dem Blatt. Er sprach, befahl, berief. Apostelgeschichte 8, 39, er entrückte den Philippus. In Apostelgeschichte 10 sprach er zu Petrus und gab ihm 4 Befehle. Und er sandte Boten zu Petrus. Apostelgeschichte 13 haben wir schon besprochen, da gebe ich darüber hinweg. Also er spricht, befiehlt, beruft. Sendet, hindert, erlaubt. In Apostelgeschichte 16 erlaubt etwas nicht. Und dann Apostelgeschichte 20, 23. Er bezeugt Paulus von Stadt zu Stadt, dass Leiden über ihn kommen würden. Wichtig, Apostelgeschichte 20, 28. Also wichtig ist alles, aber sehr bedeutsam. Er setzte die Ältesten von Ephesus in ihr Amt ein. Das macht nicht eine Kraft, eine unpersönliche Kraft. 21,11 in der Apostelgeschichte, er sagt durch Agabus die Verhaftung des Paulus voraus. Dann haben wir schon gehabt, 28,25, er redet die Worte in Jesaja 6. Jetzt neu, Römer 5,5, er goss die Liebe Gottes aus in die Herzen der Erlösten. 8,11. Er hat Jesus aus den Toten auferweckt. Er handelt. Römer 8,14 und zwei weitere Stellen, die ich da angefügt habe. Er leitet die Erlösten. Römer 8,16. Er bezeugt dem Geist des Erlösten, dass er Gottes Kind ist. Also er kann als Geist mit dem Geist des Menschen kommunizieren und uns durch die Bibel Sicherheit geben, dass wir errettet sind, wenn wir uns wirklich bekehrt haben. Dann, er nimmt sich der Schwachheit der Erlösten an, vertritt sie im Gebet, Römer 8,26, das hatten wir auch schon. Römer 15, Vers 16, er heiligt die Gläubigen. 1. Korinther 2 hatten wir auch schon. Er erforscht alles, sogar die Tiefen Gottes. 1. Korinther 2, Vers 13, er lehrte die Worte, die die Bibelschreiber verwenden sollten. Die haben also nicht nur irgendwie so ungefähr die Gedanken Gottes wiedergegeben, sondern die mussten auch genau die richtigen Worte wählen. 1. Korinther 12, 11 haben wir schon gehabt. Er wirkt und teilt aus, wie er will. Wir haben das Will betont. Und jetzt betonen wir, er wirkt und teilt aus, weil er handelt. 2. Korinther 3, Vers 18 haben wir auch schon gehabt, aber aus einem anderen Grund. Er verwandelt die Gläubigen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Galater 4, Vers 6, er ruft Abba Vater in den Herzen der Erlösten. Epheser 3, Vers 16, er stärkt die Gläubigen am inneren Menschen. In 1. Timotheus 4, 1 erklärt Paulus, er sagte ausdrücklich voraus, dass in späteren Zeiten etliche von dem wahren Glaubensgut abfallen werden. 2. Timotheus 1, 7, er bewirkt Kraft, Liebe, Besonnenheit. Hebräer 3 hatten wir schon. Hebräer 9, Vers 8, er zeigt an, nämlich durch die Einrichtung des Scheidevorhangs, dass damals im Alten Testament der Weg ins Heiligtum noch nicht offen war. Hebräer 10, Vers 15, er bezeugt die völlige Sündenvergebung. 2. Petrus 1 hatten wir schon, er trieb die Bibelschreiber beim Inspirationsvorgang. Und Offenbarung 2 und 3, siebenmal, er spricht zu den Gemeinden. Offenbarung 14, Vers 13, er spricht, ja, spricht der Geist, auf dass sie ruhen und von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Offenbarung 22, 17 hatten wir auch, da sagt er zusammen mit der Braut, komm, und jetzt das Fühlen. Jesaja 63, Vers 10 wird gesagt, dass Menschen den Heiligen Geist betrübt haben. Jetzt könnte jemand sagen, Jesaja 63, das ist Poesie. Korrekt. Also könnte Personifikation sein. Korrekt, grundsätzlich. Epheser 4, Vers 30 ist keine Poesie, sondern ein Lehrbrief. Und da wird gesagt, dass wir den Heiligen Geist Gottes nicht betrüben sollen durch Sünde. In Ezekiel 8, Vers 17 haben wir schon gesehen, der Geist kann gereizt werden durch Götzendienst. Und in Römer 15, Vers 13 lesen wir, dass der Geist liebt. Paulus spricht von der Liebe des Geistes. Wir lesen in der Bibel von der Liebe des Vaters, von der Liebe des Sohnes und hier von der Liebe des Geistes. Und Ezekiel 8, 18 hatten wir schon, er ist zornig gegen die Sünde des Götzendienstes. Und Apostelgeschichte 15, 28, bei der Besprechung der Apostel, er empfand Wohlgefallen daran, den Gläubigen aus den Nationen keine großen Lasten des Gesetzes vom Sinai aufzuerlegen. Wohlgefallen finden. Das hat mit Gefühl zu tun. Galater 5, Vers 17, er begehrt gegen das böse Fleisch im Gläubigen. Und dann kommt ein neuer Abschnitt im Skript. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich habe hier rund 40 Stellen zusammengefügt, wo in einem Vers der Vater, der Sohn und der Heilige Geist erwähnt werden. Es gäbe natürlich noch mehr Stellen. Und wir müssen eigentlich auch berücksichtigen, wenn in zwei Versen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist erwähnt wird. Oder drei Verse im unmittelbaren Zusammenhang. Aber wir finden nicht durch die ganze Bibel hindurch zum Beispiel der Vater, der Sohn und die Liebe. Ja? oder die Weisheit der Vater und der Sohn. Nein, aber der Vater, der Sohn und der Geist Gottes. Und ganz wichtig ist Matthäus 28, Vers 19. Da haben wir den Missionsauftrag des Herrn Jesus. Das müssen wir aufschlagen. Der Auferstandene sagt seinen Jüngern in Vers 18, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen. Also hier wird der Missionsauftrag für alle Völker gegeben, für alle Nationen. Und zuerst muss jemand sich bekehren, ein Jünger werden. Und zweiter Punkt ist Taufe. Und die Taufe geschieht auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht auf die Namen. Um hier die Einheit Gottes zu betonen. Und ganz wichtig, wenn einer mich fragen würde, taufen Sie mich? Gut, es ist nicht mein erster Auftrag zu taufen. Also, ich suche nicht, möglichst viele Leute zu taufen. Aber wenn er sagen würde, taufen Sie mich, dann würde ich mal fragen, wo stehst du? Ich muss ein Gespräch haben. Und wenn ich dann merke, der glaubt gar nicht, dass der Heilige Geist Gott ist, oder dass der Sohn Gottes Gott ist, dann sage ich, geht sowieso nicht. Nur ein Christ, der glaubt an den dreieinen Gott, kann getauft werden und damit als Christ anerkannt werden. Weil die Taufe geschieht auf diesen dreieinen Gott. Und wer das ablehnt, ist kein Christ. Und wenn man nicht Christ wird, echter Christ durch Bekehrung, dann geht man verloren, ewig. Also das ist nicht eine kleine Sache. Also nur wer sich zu dem dreieinen Gott bekennt, kann als Christ anerkannt werden. Und da möchte ich noch erwähnen, 2. Korinther 3, Vers 13, am Schluss des Briefes, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, und die weiteren Stellen kann man für sich durchgehen. Wo gesehen wird, dieser eine Gott in drei Personen hat sich so klar und deutlich geoffenbart, eben als Vater, Sohn und Heiliger Geist, wo Gemeinschaft und Liebe untereinander besteht und Beziehung. Und nicht wie im Islam. Im Islam sagt man, es gibt nur einen Gott. Das sagen wir auch. Es gibt nur einen Gott. Es gibt keine anderen Götter, die echte Götter wären. Nur falsche Götter. Aber im Islam sagt man, Gott ist eine Person. Es gibt keine Beziehung in der Gottheit. Die Bibel sagt, Gott ist einer, aber es gibt in der Gottheit eine Beziehung zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lasst uns Menschen machen. Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Oder 1. Mose 11, lasst uns herniederfahren und ihre Sprachen verwirren. Ja, und das ist also ganz wichtig. Und das Glaubensbekenntnis Israels heißt ja in 5. Mose 6, Vers 4, das wird im Judentum, im orthodoxen Judentum, jeden Tag rezitiert. Also ein besonderer Moment, wenn man rezitiert, Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Haben wir es offen? Höre Israel, der Herr, das ist eben Yahweh. Und ich habe jetzt wie in der Synagoge gesagt, Adonai. Yahweh, unser Gott, ist ein Yahweh. Adonai Echad, Yahweh Echad. Jetzt muss man aber beachten, unser Gott, das ist Ich habe es ja zitiert. Adonai Elohecha. Elohecha. Das ist Mehrzahl. Deine Elohim heißt das. Höre Israel. Jahwe, deine Elohim. Ein Jahwe. Das sind oder ist, steht gar nicht im Hebräischen, braucht es nicht. Das brauchen wir im Deutschen. Also, da wird die Einheit Gottes betont. Adonai, Yahweh. Elohecha betont die Pluralität, die Vielzahl. Und da wird gesagt, ist ein Yahweh. Ja, aber da steht ja ein. Ja, Echad. Und das ist das gleiche Wort, das auch verwendet wird in 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, sogar ankleben. Und sie werden ein Fleisch werden. Basar Echad. Basar Echad. Aber das sind zwei Personen, bitte. Adonai Echad. Das sind drei Personen. Bitte. Und das ist nicht eine spätere griechische Erfindung. Darum habe achtens die Trinität in der jüdischen Literatur. Und da schließt sich der Kreis. Ich habe ja schon hingewiesen auf dieses Büchlein von Zvi Nassi. Er wurde übrigens im Jahr 1800 in Breslau als Sohn eines orthodoxen Rabbiners geboren. Trat in seinem späteren Leben in die Fußstapfen seines Vaters. Nachdem er mit 24 Jahren zum Glauben an Jeshua, also Jesus, als den jüdischen Messias fand und bald danach aus der Synagoge ausgeschlossen wurde, exkommuniziert, schloss er sich christlichen Kreisen an. Blieb jedoch weiterhin dem Studium der alten hebräischen Schriften treu. Er war ja auch tätig als Hebräischdozent an der Oxford University. Und dann hat er 1863 dieses Büchlein veröffentlicht. Das ist einfach fantastisch. Das zeigt, im Judentum war das bekannt. Aber da steht, ich habe das hier zitiert, in, ja, Punkt 2, in dem Buch Zohar, Band 2, Seite 43 in der Edition Amsterdam. Doch wie können drei Namen eins sein? Wir verstehen das, oder? Ja? Namen, drei Namen, Shemot, das sind drei Personen. Sind sie wirklich eins, weil wir sie eins nennen? Wie drei eins sein können, kann nur verstanden werden durch Offenbarung des Heiligen Geistes. Und dieser Satz steht im Zusammenhang mit der Besprechung des Glaubensbekenntnisses in 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ich habe das vorhin falsch zitiert, aus dem Gedächtnis, Elohecha, Elohenu steht dort. Elohenu, das heißt unsere Elohim. Adonai Echad. Und in dem Zusammenhang wird gesagt, doch wie können drei Namen eins sein? Wie drei eins sein können, kann nur verstanden werden durch Offenbarung des Heiligen Geistes. Und jetzt neuntens noch kurz die Pluralität Gottes. Wir haben schon gesehen in 1. Mose 1, Vers 26, die Pluralform, Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Und da haben manche gesagt, das kennen wir, Pluralis Majestatis. Wenn der Papst sagt, wir haben beschlossen, dann meint er, ich habe beschlossen. Aber es tönt machtvoller. Das ist der Pluralis Majestatis. Aber im Althebräischen kennen wir keinen Pluralis Majestatis. Tut mir leid. Niemand sagt Anachnu und meint Ani. Ja? Und wenn Gott aber sagt, lasst uns, dann muss das etwas bedeuten. Und noch etwas im Prediger 12, Vers 1. Da sagt Salomo zu den jungen Leuten, gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit. Aber wenn man die hebräische Bibel, wirklich, ihr könnt den Test machen, fragt einen Orthodoxen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Was steht dort? Und dann steht, sagt er, Zchor Borecha. Was heißt Borecha? Ja, dein Schöpfer. Ja, aber heißt das wirklich dein Einzahl? Nein, es hat dann noch ein Jud drin und das zeigt den Plural an. Also, gedenke deiner Schöpfer. Und das Gleiche, ich habe das ja aufgeführt, Psalm 149, 2, da geht es um Israel, das aufgerufen wird im Blick auf den Schöpfer. Und da steht wirklich Osaf. Noch ein anderes Wort. Osaf. Könnt ihr fragen, einen Orthodoxen, was steht da? Ja, dein Schöpfer, dein Macher. Aber steht da Einzahl? Nein, eigentlich nicht. Da ist noch ein Jud drin. Ha, Plural. Ja. Wenn man es genau nimmt, ja. Osaf, deine Schöpfer in der Mehrzahl. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dann 1. Mose 20, Vers 13. Wir haben nur ein bisschen über Zeit. Die Pizzas kommen gleich. Oh. Also. Aber das ist noch wichtiger als Pizzot. Pizzot ist die Mehrzahl von Pizza. Also. Diese Mehrzahl ist wichtiger. 1. Mose 20. Da spricht Abraham zu einem König. Auch ist sie, Sarah, wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter. Und sie ist meine Frau geworden. Und es geschah, als die Elohim mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließen. Da sprach ich zu ihr. Das steht in der Mehrzahl. Ich bin überzeugt, in allen Bibeln steht das in der Einzahl übersetzt, ja? Und es geschah, als Gott mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließ. Aber fragt einen Orthodoxen, wenn ihr es mir nicht glaubt, da steht Hit-U, Elohim Hit-U. Das heißt, die Elohim ließen wandern, in der Mehrzahl. Das wurde nicht ausgewischt im Judentum. Wehe, wer einen Buchstaben, heißt es in der talmudischen Tradition, verändert, ist ein Zerstörer der Welt. Ja. Und dann in 1. Mose 35, 7, da haben wir Jakob, der glaubte auch an den dreieinen Gott. Die Väter glaubten an einen dreieinen Gott. In 1. Mose 35, 7, da ist Jakob in Bethel und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel. El heißt Gott in der Einzahl. Also Gott von Bethel. Denn die Elohim hatten sich ihm dort offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Das ist in der Mehrzahl. Ha-Elohim, Niglu, das ist Mehrzahl. Das müsste sonst heißen Nigla, aber es heißt Niglu. Als die Elohim sich ihm dort offenbart haben. Also, El betont die Einheit Gottes. Es gibt nur einen Gott. Aber dann sagt er, denn Gott, das ist Elohim. Und Elohim, ihm ist die Mehrzahl. Darum sagen wir Kerub, Kerubim. Keruv, Keruvim. Seraph, Seraphim, ja? Und Eloah, Elohim. El betont die Einheit, es gibt nur einen Gott. Aber Elohim mit dem Verb im Plural, das zeigt die Pluralität in der Gottheit. Und dann gibt es noch Stellen, wo die Adjektive in Verbindung mit Elohim in der Mehrzahl stehen, wie zum Beispiel Josua 24, Vers 19. Ja, also das ist im Alten und im Neuen Testament klar bezeugt, der Heilige Geist ist Gott. Und damit schließen.